Schwule Männer können ziemlich misogyn sein.
Ja.
Also würde ich jetzt mal vermuten.
Misogyn und transexkludierend.
Hallo, hallo im Mösenbüro.
Heide, wie geht's dir?
Hallo Christine, ich komme gerade von 3 Wochen Urlaub und mir geht's entsprechend entspannt. Außerdem finde ich es persönlich ursuper, dass es gerade so heiß ist. Ich liebe Tropennächte.
Ich leider gar nicht, aber wir sitzen am Dach gerade, aufnehmen. Ich hoffe, es wird was in der Tonspur dann, aber das ist extrem toll. Also das ist richtig schön. Ja, Sommerfeeling.
Sommerfeeling auf Gemeinschaftsdachterrasse mit sehr vielen Topfpflanzen, die ich durchaus liebevoll betreue. Und ich bin also zur sehr Anfängerinnen-Style, aber Hobbygärtnerin geworden, doch.
Hier sind so Äpfel und Maulbeeren und Himbeeren, glaube ich, nicht Heidelbeeren, Himbeeren. Und irgendwelche Blumen, hast du gesagt?
Definitiv Blumen, ja.
Auf jeden Fall voll schön. Also eine extrem schöne und entspannte Dachterrasse und es ist wunderbar, wunderbar.
Genau, also so geht's mir. Ich habe viel gelesen im Urlaub, was mich sehr freut, weil irgendwie habe ich immer wieder so Phasen, wo ich das vermisse und aber nicht die Ruhe habe, mich auf ein Buch zu konzentrieren. Und ich war am Meer und es war dort sehr ruhig, Vorsaison. Ich liebe Vorsaison, dann hat man auch den ganzen Sommer noch vor sich. Also ich mag auch Sommer immer noch.
Ja, das kann ich verstehen. Ich war noch nicht im Urlaub. Das stimmt nicht ganz. Ich war bei meinem Bruder in Weimar, der ist 40 geworden. Deutschland ist kein Urlaub für mich. Eher so irgendwas dazwischen. Zwischen so Pflichtbesuch und Urlaub, ja.
Aber gab es dann auch schon eine Party?
Es gab eine Party, wir haben draußen gefeiert. Mein Bruder mag das so total gerne, in der Natur zu sein. Und wir haben so Feuer gemacht und genau, das ist so, wir haben auf einer Anhöhe quasi vor Weimar gefeiert. Da kann man so auf Weimar schauen, das ist ganz nett. Es gibt ja da keine Berge, es ist ja hügelig, weil, ja, Thüringen. Aber man hat ein bisschen eine Aussicht gehabt und es war so in der Natur und es war voll schön, genau.
Ich war leider noch nie in Weimar. Schade eigentlich.
Ja, da kommt das Bauhaus.
Goethe und so.
Ja, Bauhaus.
Ja, Goethe und so.
Und Schiller, glaube ich auch.
Genau.
Und Weimar ist total lustig als kultureller Ort, weil es auf der einen Seite total antifaschistisch ist. Also es überall ist so 161 und irgendwelche anderen antifaschistischen Symbole. Es wird extrem viel Gedenkkultur gemacht. Also wenn man aus dem Bahnhof rauskommt in Weimar, ist so ein Vorplatz. Und auf diesem Vorplatz stehen so Poster mit Zeitzeuginnen, weil ja auch da Buchenwald ist. Also wenn man nach Weimar reinfährt, tatsächlich sieht man dann den Turm von der KZ-Gedenkstätte Buchenwald. Und deswegen ist es auch so custom, sage ich mal, dass man in Weimar nicht sagt, jedem das Seine, weil das steht nämlich an den Toren. Mhm. Und es gibt überall so Zeitzeuginnen-Sachen. Und es wird tatsächlich jeder Teil von Geschichte aufarbeitet, also auch die DDR-Geschichte. Und auf der anderen Seite ist es ein relativ, also es ist in Thüringen ist mega rechts, also wirklich arg. Und das merkt man schon auch, wenn man in der Stadt ist, hier und da sieht man so Menschen und sieht man auch Symboliken und so, die rechts sind. Also ich finde es einen total spannenden Ort. Es ist eine super saubere Stadt.
Ist eine Unistadt da?
Es ist eine Unistadt. Überall sind Ingenieurinnen, das Bauhaus ist an jeder Ecke irgendwie zu sehen. Also ja, ich würde sagen, eine schon sehr interessante und auch irgendwo eine sehr schöne ostdeutsche Stadt, ja.
Na, werde ich nachholen.
Ja, machen wir das mal.
Mhm. Machen wir einen Ausflug nach Weimar.
Ja, gern.
Morning Meeting Hot Take.
Wir machen jetzt den Hot Take des Monats.
Genau, der Hot Take des Monats kommt dieses Monat von Christine.
Genau, wir wechseln uns ja ab, wie schon erzählt in letzter Folge. Der Hot Take des Monats Juni ist, dass Pride is a Riot ist für manche Menschen 365 Tage im Jahr der Fall.
Aber der Tag, an dem die Pride zumindest in Wien stattfindet, ist keine Riot, das ist eine schöne Party, das ist eine Riesenparty, das ist auch natürlich kommerziell und es ist eine Demonstration. Ich glaube, wir haben uns jetzt nach kurzem Beratungsgespräch auf Demo ist es ja,
ja.
Aber was wir schon hervorheben wollen würden, ist, das eine ist eine Party und das andere ist, dass die Riot wahrscheinlich wirklich im Alltag stattfindet und nicht zuletzt auch so im Alltag, einfach da, wo wir uns jeden Tag mit Leuten, die wir uns nicht selber ausgesucht haben, bewegen.
Genau, also es geht dabei schon viel darum, dass die Leute, die 365 Tage im Jahr ihre Identität als Widerstand, als Riot irgendwie leben müssen im Alltag, die haben einen Tag im Jahr, wo die ganze Stadt auf den Beinen ist und ihre Vielfalt feiert. Also wir haben gesagt, es ist eine Demonstration von Vielfalt. Also wir sind da drauf gekommen, weil es halt schon irgendwie immer eine Diskussion ist, ja, die Pride sollte wieder mehr Riot sein, ja, die Pride darf eine Party sein, so. Und ich finde aber schon, dass vor allem die Leute das entscheiden müssen, die eben 365 Tage im Jahr strugglen damit, die irgendwie nicht ihre Vielfalt feiern können und die irgendwie Widerstand leisten gegen die heteronormative Mehrheitsgesellschaft. Und da, auch da gibt es ja total viele unterschiedliche Meinungen und das finde ich auch super spannend und ich finde auch das alles komplett legitim. Also ich finde auch Leute, die sagen, ja, es muss wieder mehr demonstriert werden, Allies müssen auch 365 Tage im Jahr Widerstand leisten gegen die heteronormative Mehrheitsgesellschaft. Und dann gibt es aber auch viele, die sagen, nein, ich möchte einen Tag im Jahr, wo ich einfach nur feiern kann, wo ich einfach nur Party machen kann. Ich wollte dich eigentlich fragen, Heide, weil das haben wir auch besprochen und ich glaube, aber noch nicht so ganz zu Ende geredet. Findest du, dass die Vienna Pride ein anarchistisches Element hat?
Also ich war ja heuer nicht da. Und letztes Jahr war ich zwar in der Stadt, aber war auch nicht auf der Party, weil mir tatsächlich irgendwie nicht danach war. Ungewöhnlich eigentlich, weil ich finde, das ist schon so ein Hochamt, wenn man in der christlichen Terminologie bleibt. Also es ist voll das Schöne, also es heißt ja auch Pride. Ich mag das tatsächlich alles. Ich finde selbst die Fähnchen auf den Wiener Linien total okay. Ich finde es gut, dass die Stadt sich dazu bekennt und das Anarchistische, wenn man in Wien von sowas sprechen kann, weil diese Stadtverwaltung tut wirklich vieles dazu, dass das anarchistische Element sehr kontrolliert bleibt. Und die Pride biegt ja auch nicht ab, ne? Also die biegt jetzt nicht vom Ring ab, den sie andersrum, also in die gegen die herkömmliche Fahrtrichtung begeht und befährt, biegt nicht einfach in den Prater ab oder holt sich irgendwie am Donaukanal eine extra Runde oder so, sondern das ist natürlich geordnet, aber die Vielzahl an Leuten, die beeindruckt mich schon und das mag ich auch sehr. Also ich finde, dass seitdem die Vienna Pride, was nicht immer so war, eine Größe gewonnen hat, wo man nicht mehr unterscheiden kann, wer steht am Rand und wer ist dabei, weil es zu viele Leute sind, um diese Unterscheidung zu treffen. Und ich glaube, dieses Schauen sich ja auch irgendwie ein bisschen erledigt hat, sondern die Leute tatsächlich sich auch als Teil davon sehen müssen.
Ja.
Das finde ich gut, ja. Das mag ich, dass sich das so auflöst, dass ja. Es eben nicht mehr nur ein ich gehe mal schauen ist, sondern wenn du da auf die Straße gehst, in den ersten Bezirk, dann bist du Teil dieser Inszenierung.
Ja.
Und die ist grundsätzlich eine lustvolle, es ist halt das, was es überall ist. Und ich finde es auch sehr okay, wenn es andere Prides gibt, also einerseits politischere oder vielleicht auch an kleineren Orten.
Ja.
Also ich weiß auch, dass es im Kulturhauptstadt ja in Bad Ischl eine wunderbare Pride gegeben haben soll. Also sowas, glaube ich, ist auch ein sehr politisches Moment, das aufs Land zu tragen.
Ja. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch so Prides, die genauso oder sehr ähnlich sind wie die Vienna Pride, das war ja jetzt war. Zum Beispiel die Budapest Pride letztes Jahr war hochpolitisch, war auf jeden Fall eine Demonstration, war sicher auch zum Teil ein bisschen ein Riot, ohne dass es Also ich glaube, ich habe schon hier und da am Rand so von Ausschreitungen gelesen, aber jetzt nichts selber auf der Parade. Und das finde ich schon dann wieder ein bisschen was anderes, obwohl es der Vienna Pride halt sehr ähnlich ist. Und ich finde, deswegen kann man das auch nicht so ganz sagen und deswegen fände ich es auch wichtig, dass die Leute, für die es veranstaltet wird, selber entscheiden, was es für sie ist und was ihnen fehlt daran und was sie gut finden, was sie nicht brauchen. Du hast die Stadt Wien gerade erwähnt. Da ist, glaube ich, noch zu sagen, dass sie auf jeden Fall sehr viel am Pride Village gekürzt haben und das auf jeden Fall eine große Kritik schon seit Jahren ist.
Kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich, also dieses Spardiktat ist mir sowieso ein bisschen suspekt.
Na, es ist von 3 Tagen oder sogar mehr vorher auf jetzt nur
Woche.
Diesen einen Tag, genau. Ich glaube, genau, am Anfang war es eine Woche, dann letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr, die beiden Jahre, ich weiß nicht mehr so ganz genau, wurde es runtergekürzt schon auf 3 Tage und jetzt ist es nur mehr an diesem einen Tag. Ich glaube, es ist tatsächlich schon wichtig, weil es halt einfach eine Plattform war für queere Vereine und Organisationen, sich zu vernetzen und Sichtbarkeit zu zeigen und irgendwie auch Anlaufstelle zu sein.
Anlaufstelle zu sein, fand ich voll gut, ja.
Ja.
Fand ich voll gut.
Und das ist schon schade, dass ihr das halt so, also schade, es hat, glaube ich, extreme schon auch Auswirkungen auf die Szene
und
auf die Community und auf die Bubble. Also
MitarbeiterIn des Monats.
Ja, machen wir weiter mit der Mitarbeiterin des Monats. Die stellt heute Heide vor.
Unsere Mitarbeiterin des Monats, das ist ziemlich naheliegend, weil es geht ja doch ums Feiern einerseits, aber vielleicht auch um sowas wie Arbeitsverhältnisse, die ja dummerweise unseren Alltag noch immer total prägen. Und um die Spannung jetzt endlich rauszunehmen, es ist Diana Lea Müslinger. Die meisten von euch, die auf irgendwelchen Demos sind, kennen Diana. Die fährt den Wengerbus relativ oft, beziehungsweise macht sie die Tontechnik für Demos und ist auch Vorstandsvorsitzende oder so vom Verein Wenger. Der lustige Name kommt von den Wenger Boys, weil die ja am Ende der Donnerstagsdemos in Wien aufgetreten sind und wir uns davor schon gedacht hatten, dass so ein eigener Bus ganz sinnvoll wäre. Und Diana kümmert sich um dieses Gefährt und um den Verein. Diana macht also ziemlich viel Support für unterschiedliche Demos. Da würde ich auch sagen, ist ihre, also sie hat natürlich Grenzen, aber die sind doch ziemlich weit gesteckt, was ich gut finde, weil das einfach so Support ist. Diana macht auch Arbeiterkammer. Diana macht auch, die war in ziemlich vielen so sehr männlich dominierten Berufsfeldern schon tätig und wird jetzt auch professionelle Tontechnikerin, was ja auch immer noch ein sehr männliches Feld ist. Und ich war mit Diana auch in einer Zeitschriftenredaktion. Sie hat einen guten Draht, ihre Anliegen, glaube ich, in so alltägliche Zusammenhänge zu bringen, die ja auch Arbeitszusammenhänge sind, auch wenn sie nicht Lohnarbeitszusammenhänge sind. Also kann mit extrem verschiedenen Leuten gut zusammenarbeiten. Das finde ich herausragend. Und hat sich, glaube ich, auch schon viel damit beschäftigt, wie das so mit Arbeitsverhältnissen und queeren Inszenierungen ist.
Voll. Und ich finde dabei ihre Intervention, was Geschlecht und Identität angeht, total gut. Also sie begegnet Leuten total auf Augenhöhe. Das finde ich total toll. Und wenn es irgendwelche Dinge gibt, irgendwelche Aspekte in der Arbeit oder irgendwelche, weiß ich nicht, Momente, problematische Momente, die einfach irgendwie schwierig sind, dann kann sie die ziemlich gut managen und kann vor allem, wenn es so um Geschlechterrollen und verschiedene Identitäten und so LGBTQIA+-Themen irgendwie geht, auch gut einschreiten und dann irgendwie auch erklären, ohne dass man jetzt die Angst haben muss, dass den Fehler, den man gemacht hat, dass es etwas ist, von dem man nicht lernen kann. Ich finde, Diana gibt einem sehr gut das Gefühl, dass man von ihr lernen kann und aus seinen eigenen Fehlern lernen kann, so.
Genau.
Mit ihrer Hilfe, ja.
Und sie macht auch selber Fehler und steht nicht an, die einzugestehen.
Genau. Halt, ich finde es heraushakend, dass sie weiß, dass sie anders gelesen wird, dass sie weiß, dass sie hier und da einen Bildungsauftrag hat, also einfach Menschen beibringen muss, wie ist es, Transfrau zu sein? Was sind meine Pronomen? Was passiert mit mir, wenn du mich falsch benennst, wenn du mir die falschen Pronomen gibst, obwohl ich mich anders vorgestellt habe? Und ich finde die Art und Weise, da Widerstand zu leisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben, wie gesagt, so halt die Fehler zu verbessern, finde ich total einen arg guten Zugang.
Und aber nicht immer. Es gibt, also ich erinnere mich auch an eine Situation im öffentlichen Raum, wo du einfach Zufallsbegegnungen hast, wo es klar ist, du wirst diesen Personen nie wieder begegnen. Also Diana hat jetzt auch nicht permanent diesen Auftrag, alle Menschen davon zu überzeugen, dass sie bitte richtig gelesen wird, sondern da gibt es ein ziemlich ausgeprägtes Differenzierungsvermögen, wo das auch ein bisschen distanziert wird. Und das finde ich eigentlich auch ein sehr pragmatischer Zugang. Ich glaube, das ist politisch pragmatisch gut.
Ja, ich glaube, es kommt aus der Arbeiterinnenklasse. Also dieser Klassenaspekt ist schon auch wichtig in ihrer politischen Arbeit, habe ich das Gefühl, sehr, sehr häufig. Also du hast ja schon gesagt, sie war AK-Rätin, Arbeiterkammerrätin. Und ich habe das Gefühl, dass dieser pragmatische Zugang viel daherkommt aus dieser Klassenperspektive auch.
Aber eigenen Arbeitserfahrungen, weil oft reden wir ja nur davon, wo wir herkommen. Und das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so sehr der Punkt, sondern oft ist es ja, je älter wir werden, einfach auch die eigene Erfahrung. Und da ist sehr viel Projektion dabei oder sehr viel Erzählung, die eigentlich übernommen wird. Und ich sage nicht, dass das jetzt nicht einen Einfluss hat, aber meine eigenen Arbeitserfahrungen sind nicht in der Fabrik gemacht und sind nicht in einem Hilfsarbeitskontext gemacht worden. Und Diana hat, glaube ich, schon relativ viele Jobs gemacht.
Diese Perspektiven alle zusammenzubringen und alle logisch auch zusammenzubringen und in ein Bild zu bringen, wo ich dann einen Standpunkt habe, wo ich sagen kann, okay, diese Person weiß nichts darüber oder sie hat nicht genug Vorwissen oder sie hat einfach vielleicht den falschen Eindruck bekommen, und dann so darauf zu reagieren, finde ich wirklich stark.
Ja, also das hat was sehr Konsequentes. Das hat auch was sehr Politisches, weil ich finde, das, was ich vorhin mit Distanzieren gemeint habe, es geht nicht immer um das Persönlichste, sondern es hat schon immer auch eine breitere Perspektive.
Die Kaffeepause.
Unser heutiger Gast, hallo und herzlich willkommen, Manuel, Queerreferent an der ÖH, der Österreichischen Hochschülerinnenschaft. Und wir befinden uns im Pride Month noch immer, auch wenn das fast vorbei ist. Wir fragen dann später nochmal nach, wie die große Parade heuer für dich auch so gelaufen ist und alle anderen Aktivitäten im Monat. Aber unsere Einstiegsfrage an alle, lieber Manuel, wo kommst du eigentlich her?
Ja, danke euch für die Einladung. Ich komme ursprünglich aus Lackirchen in Oberösterreich. Ich weiß, bei euch zielt die Frage eigentlich nicht auf einen Herkunftsort ab, aber ich glaube, dass es für meine politische und feministische Entwicklung relevant ist, dass ich als queerer Mensch am Land aufgewachsen bin und in dem Rahmen schon früh Bildungsarbeit machen musste. Und das mache ich auch bis heute, zum Beispiel beim Verein Queer Connection, wo wir für Schulklassen und andere Bildungseinrichtungen Workshops halten zu sexueller, romantischer und geschlechtlicher Vielfalt. Was mich politisch auch ausmacht, ist meine Tätigkeit bei Change. Das ist eine Trans-Peer-Gruppe, die seit 2017 existiert, und seit 2019 bin ich selbst im Orga-Team aktiv. Wir machen monatliche Treffen für Transmänner und nichtbinäre Personen, die bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet wurden. Wir haben eine Website, auf der wir Informationen zur Transition in Österreich sammeln und auf der wir auch transfreundliche Gesundheitsfachkräfte gelistet haben, weil Diskriminierung im Gesundheitssystem ein großes Thema für Transpersonen ist. Ich glaube, dass mich meine eigene Transidentität bzw. wahrscheinlich eher die Diskriminierung, die ich dadurch erfahre, am stärksten politisiert hat. So die ersten 2 Jahre nach meinem Coming-out als Trans waren die schlimmsten in meinem Leben. Und ich glaube, ich hätte die wahrscheinlich auch nicht überlebt, wenn ich nicht eine Strategie gefunden hätte, die mir zumindest das Gefühl gibt, dass ich gegen transfeindliche Diskriminierung etwas machen kann.
War das irgendwie schwer, so die Frage aus der Vereinzelung rauszugehen und Verbündete zu finden?
In meinem Fall war das zum Glück nicht schwer, weil ich glaube, ich habe so mein eigenes Outing sehr lang aufgeschoben, weil ich auch so in der Schulzeit am Land einfach in einem Umfeld war, wo ich wusste, es würde jetzt fatal sein, wenn ich mich als trans oute. Deswegen habe ich das aufgeschoben, bis ich nach Wien ziehen konnte und habe mir auch Wien als Stadt bewusst ausgesucht, weil ich wusste, dort gibt es eine queere Community. Und ich habe mich dann auch sehr am Beginn meines Outings direkt an die Transgruppe, die ich heute mitorganisiere, gewandt und dort andere Transmenschen kennengelernt.
Cool. Also ich finde es voll gut, dass du da so einen Weg gefunden hast. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, immer extrem wichtig. Du hast vorhin gesagt, dass du Bildungsarbeit gemacht hast, auch in deinem Dorf, wo du herkommst. Wie sah das so aus?
Also ich habe mich ein bisschen unkonventionell geoutet, als ich einen Ferialjob hatte bei einer Regionalzeitschrift und wir durften da so eine Jugendausgabe schreiben. Und die habe ich über Queersein am Land geschrieben.
Ah, okay. Ja.
Und danach wurde ich häufig darauf angesprochen. Zum Beispiel auch von einem Vertrauenslehrer in meiner Schule, der mich gefragt hat, ob er Leute, die sich bei ihm als LGBTIQ outen, an mich weiterleiten darf, weil er mit dem Thema überfordert ist.
Ui, wow, da hast du so gleich voll viel Verantwortung bekommen.
Genau, und das haben sich auch tatsächlich viele junge Menschen schon damals bei mir gemeldet. Nicht nur von meiner eigenen Schule, sondern auch von so mehreren Schulen im Bezirk Gmunden. Dementsprechend war ich da sehr früh in, ja, so einer Rolle.
Beeindruckend, also finde ich eigentlich ziemlich großartig.
Dankeschön. Ja, ich glaube, es hat mich auch sehr geprägt.
Ja, das glaube ich, dass es einen prägt, wenn man gleich irgendwie so reingeworfen wird in Sachen, dann ist man irgendwie, finde ich, so nur im Tun. Also es gibt schon so ein bisschen einen Schockmoment, finde ich, so, oh mein Gott, das passiert jetzt wirklich und so, oh je, wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, ganz, ganz viele Sachen passieren gleichzeitig so auf einmal. Aber ich finde irgendwie auch, solche Momente sind so, man tut zu viel und dann später realisiert man, wie arg das eigentlich war. Also ich weiß nicht, ob dir das auch so gegangen ist vielleicht, dass du, ich weiß nicht, wie war das dann, als du nach Wien gekommen bist und dann in der Community, sage ich jetzt mal, mehr verankert warst? Hast du dann irgendwie so auch, wie hast du auf die Zeit zurückgeblickt dann?
Ich glaube, was mich jetzt sogar in der letzten Zeit nochmal besonders auf diese Zeit zurückblicken hat lassen, ist, weil vor wenigen Wochen eine Broschüre veröffentlicht worden ist, wo es um den Umgang mit trans-, inter- und nicht-binären SchülerInnen geht. Und ich durfte da bei der Vorstellung der Broschüre auch Gastworte halten.
Ja, cool.
Wo ich auch nochmal ein bisschen so drüber reflektiert habe, wie das eigentlich, also dass es eigentlich arg war, dass ich da so völlig auf mich allein gestellt war.
Yeah.
Und wie glücklich ich bin, dass jetzt queere SchülerInnen auf diese Broschüre zurückgreifen können und Lehrpersonen auch ein Material haben, an dem sie sich orientieren können.
Ja, so richtig Full-Cycle-Moment.
Genau.
Richtig cool. Freut mich für dich. Eine Frage, die ich immer ganz gern stelle am Anfang, ist ja, welcher Feminist bist du? Also als welcher Art von Feminist würdest du dich bezeichnen?
Mhm. Ich würde mich als Queerfeminist bezeichnen, mit einem intersektionalen Anspruch an mich selber. Queerfeminist deshalb, weil meine eigene Queerness einfach sehr maßgeblich für meine feministische Prägung war und weil ich mich in meiner feministischen Praxis überwiegend mit queeren und insbesondere trans Lebensrealitäten beschäftige. An sich muss ich aber auch sagen, dass ich gar keinen so großen Wert darauf lege, mich jetzt einer bestimmten feministischen Ausrichtung zuzuordnen, solange es trans-inkludierender Feminismus ist und kein Liberalfeminismus.
Ja, ich habe mich vorhin so begeistert gezeigt. Ich denke mal, es ist so diese Mischung, oder, zwischen man wächst ganz schnell an der Aufgabe und es ist die Frage, wo es zu viel ist oder wo es eine Frage des auf sich allein gestellt und überfordernd sein kann, aber ja, nachdem du den Weg weiter verfolgt hast, muss es offenbar doch einen Nerv auch getroffen haben bei dir, dass du gerne Communities bildest und auch eine langjährige Tätigkeit, soweit ich weiß, die du ausübst, ist die Interessensvertretung an der ÖH, also an der Bundes-ÖH. Das machst du schon relativ lang, oder? Wobei es meist ja so ist, dass diese studentischen Zyklen relativ kurz sind, auch vielleicht in Bezug auf den Druck, den Studierende ausgesetzt sind, ihre Studien möglichst schnell zu absolvieren. Was spricht für dich so für Kontinuität und generell für die Fragen von Organisierung in der Essensvertretung, die ja sehr etabliert ist in Österreich und vorhin haben wir auch darüber gesprochen, gleichzeitig auch immer wieder gerade aus dem Boulevard sehr gerne so ein bisschen verniedlicht und auch diffamiert wird?
Ja, ich glaube, ich habe eine Weile gebraucht, um die Strukturen, beziehungsweise man könnte auch sagen, die Spielregeln der Studierendenvertretung so weit zu verstehen, dass ich die auch sinnvoll nutzen konnte, um damit coole Projekte umzusetzen. Ich glaube, das ist relativ häufig der Fall, wenn man in der Hochschulpolitik ist, ohne bei einer Fraktion, also in Anführungszeichen Studierendenpartei, angebunden zu sein. Und was mich an der ÖH festhält, ist tatsächlich in erster Linie die finanziellen Mittel, die ich ansonsten nicht zur Verfügung hätte. Ich bin richtig glücklich darüber, dass wir so viele queere Demonstrationen, Gedenkveranstaltungen und studentisch organisierte Projekte unterstützen konnten und durch die finanzielle Beteiligung auch barriereärmer machen konnten. Also die meisten queeren Orgas haben nicht das Budget, dass sie sich zum Beispiel ÖGS-Dolmetschung für Kundgebungen aus eigener Tasche leisten könnten. Und ein Projekt, über dessen Umsetzung ich mich auch sehr freue, ist der Fördertopf zur finanziellen Unterstützung von Transstudierenden bei der Dokumentenänderung nach einer Namens- und Geschlechtseintragsänderung, wofür wir von der Krone zum Kasperl der Woche gewählt wurden. Und ich finde es voll schade, dass da nicht verstanden wird, warum das eine wichtige Angelegenheit ist. Ich bin selbst so lange ohne gültigen Lichtbildausweis rumgelaufen, weil ich einfach nicht das Geld hatte, um mir den Führerschein oder den Reisepass neu ausstellen zu lassen. Oder auch die Kosten für die Gutachten, damit Transpersonen in Österreich überhaupt erst ihren Geschlechtseintrag ändern lassen können, die bewegen sich so im Rahmen von 200 bis 400 Euro. Also welche Studis können sich das einfach mal so leisten? Ich finde es generell eine Schweinerei, was für die Gutachten verlangt wird und dass generell Gutachten verlangt werden, um den Geschlechtseintrag ändern zu dürfen.
Ich habe gerade den Kopf geschüttelt, weil ich habe den Artikel auch gelesen und mir gedacht, dass das haben wir vorhin schon besprochen, dass das immer so ein Ding ist, die vor allem Boulevardzeitung nimmt irgendwas her, was die ÖH macht und hinterfragt gar nicht, wie wichtig das ist, sondern sie vereinfachen es einfach so und machen es irgendwie lächerlich. Und ich finde das einfach so lazy. Das ist so eine richtig, weiß ich nicht, es ist einfach schlechter Journalismus, tut mir leid, aber ich finde es einfach nicht gut, weil offensichtlich haben sie sich nicht genug damit befasst, was das vor allem auch in dieser Krisenzeit jetzt bedeutet, weil im Umkehrschluss ist das ja schon so, dass das auch Teil einer Sozialleistung sein kann, sowas zu unterstützen. Und also wo gekürzt wird, muss natürlich auch, dann muss es irgendwie Stellen geben, die irgendwie mehr unterstützen. Und da finde ich das umso wichtiger eigentlich. Deswegen habe ich das gar nicht verstanden. Ich frage mich jetzt schon ein bisschen so, du hast jetzt gesagt, du bist Queer-Feminist, aber schon, also dass jede Art von Feminismus irgendwie die Transidentitäten mit einbezieht, du gut findest auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du jetzt sehr auch erzählt von deiner Erfahrung, wie du damit umgegangen bist. Und wir haben ein bisschen was vorbesprochen in Richtung so Kollektivität und Community und wie wichtig das ist. Und ich fand es voll schön, dass du gesagt hast, ihr seid so viel füreinander da. Und genau, da würde es mich nochmal interessieren, wie du das so siehst im Verhältnis zueinander. Ich komme ja aus der Kultur- und Sozialanthropologie und man sagt immer, das Individuum formt die Gruppe und die Gruppe formt das Individuum. Und vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, wie das einfach in Beziehung zueinander funktioniert.
Puh, also ich glaube, mir ist relativ schnell klar geworden, dass die Diskriminierung, die ich als Individuum erlebe und dieses auf der Welt ungewollt sein, eine strukturelle Ebene hat und dass es da nur Sinn macht, sich kollektiv dagegen zu organisieren. Ich würde auch sagen, dass Aktivismus für mich so eine Lebens- oder Überlebensstrategie geworden ist und ich das wichtig finde, dass es als Kollektiv zu machen. Zum einen finde ich das gut, weil ich es wichtig finde, wenn Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und Erfahrungen an einer Sache mitarbeiten. Und zum anderen ist Aktivismus auch einfach super anstrengend und ich erlebe es regelmäßig mit, wie Menschen, mit denen ich zusammen aktiv bin, ausbrennen. Also es wäre eigentlich wichtig, wenn sich das Kollektiv noch vergrößern würde und noch mehr Menschen politisch aktiv werden würden. Ich verstehe aber auch, dass gerade Transpersonen oder anderen stark marginalisierten Personen da oft die Energie dafür fehlt.
Mir ist gerade eingefallen, dass das halt total spannend ist eigentlich, weil du am Anfang, es tut mir leid, aber diese Geschichte, die du am Anfang erzählt hast, wie du so ganz allein gelassen worden bist und dann auch noch ganz viel Verantwortung übernommen hast, das finde ich total stark. Und es lässt mich jetzt irgendwie nicht mehr los, deswegen müssen wir nochmal ganz kurz dazu zurückkommen, wenn das okay ist. Weil was hättest du dir denn gewünscht oder was kannst du dir denn vorstellen, was irgendwie besser laufen kann? Weil du sagst jetzt, okay, Community ist extrem wichtig, man brennt aber auch schnell aus, weil es ja schon ein bisschen ein Widerspruch ist. Also es gibt irgendwie nicht so viele Ressourcen und Leute brennen schnell aus auf der einen Seite und auf der anderen Seite braucht es aber eigentlich urviel, hast du selber gesagt. Also vielleicht einfach so nochmal die Frage, was hättest du dir gewünscht und was kannst du dir vorstellen, was es geben könnte?
Ja, was ich mir gewünscht hätte, wäre, glaube ich, damals einfach irgendeine sichtbare Transperson. Ich kann mich sogar erinnern, dass einmal bei uns am Dorf über einen Transmann gesprochen wurde, allerdings mit einer Sprache, die heute alles andere als politisch korrekt wäre, auf jeden Fall. Also und die halt auch von einem großen Unverständnis zeugt. Hm. Also da wurde eher gesagt, ja, das ist eigentlich eine Frau, die jetzt rumläuft wie ein Mann. Und ich glaube, dass da so dieser Identitätsaspekt überhaupt nicht verstanden wurde. Und in der Schule wurde das sowieso überhaupt nicht thematisiert. Also ich glaube, es ist im Biologieunterricht vielleicht irgendwann mal Queerness vorgekommen, bezogen auf Homosexualität und Bisexualität. Mhm. Aber Transgeschlechtlichkeit oder Intergeschlechtlichkeit kam überhaupt nicht vor. Und das ist zum einen was ich mir wünsche, dass das schon in Schulen thematisiert wird.
Mhm. Ja.
Auch von dem Aspekt von Antidiskriminierungsarbeit.
Ja.
Und ich glaube, dass es mich eh sehr erfüllt, dass ich eigentlich praktisch genau das mache. Also wir werden ja von Schulen eingeladen, damit wir diese Workshops halten. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass wir nur in Wien aktiv sind und ich oft das Gefühl habe, dass queere SchülerInnen am Land immer noch sehr alleine gelassen werden. Mhm. Aber was sich auch verbessert hat, es gibt mittlerweile durch das Internet so viel mehr Zugang zu den Informationen und auch zu Communities. Und auch wenn das dann manchmal nur Online-Communities sind, ich glaube, das hilft jungen, queeren Menschen trotzdem die Zeit, die sie so am Land leben müssen, weil sie minderjährig sind,
yeah,
zu überstehen. Ich würde mir aber auch wünschen, dass es in Jugendgruppen oder in Jugendzentren häufiger thematisiert wird oder da Aufklärungsmaterial ausliegt. Also ich kann mich erinnern, dass es in meiner Jugend auch überhaupt nicht der Fall war.
Glaubst du, so Serien helfen da? Also weil das ist ja schon auch dann auch wieder so ein Widerspruch zwischen dem Globalen, also dem, das ist ja schon ein bisschen weiter weg von dir, wenn das nicht in deiner eigenen Community, nicht in deiner eigenen lokalen Umgebung und Nachbarschaft irgendwie stattfindet, hast du schon eine Distanz dazu. Aber glaubst du, dass trotzdem Serien so einen Bildungsauftrag somewhat erfüllen können?
Ja, ich glaube das schon. Also nicht nur bei Jugendlichen, die selber queer sind, sondern auch bei cis-hetero-Jugendlichen, für die das Thema einfach normalisiert wird. Und ich bin auch richtig glücklich drüber, dass queere Jugendliche mittlerweile Serien haben, wo Queerness thematisiert wird und es nicht so ein komplettes Drama ist. Ich kann mich erinnern, als ich selber so als Teenie gesucht habe nach Filmen oder Serien über queere Menschen, habe ich auch Sachen gefunden, aber die sind halt, die haben eigentlich immer damit geendet, dass die Person ermordet wurde oder Suizid begangen hat. Also es waren einfach keine positiven Zukunftsperspektiven, die ich da als Teenager hatte.
Ja, Heide?
Ja, generell, du hast doch die Sprache erwähnt, die ja durchaus auch immer pejorativ war. Und jetzt hast du aber Germanistik studiert, soweit ich weiß. Du hast einen Bachelor in Germanistik und machst jetzt einen Master bei den Gender Studies. Wie würdest du so dein Verhältnis zur Sprache, zur Fluidität von Sprache und zu Veränderungsprozessen beschreiben? Weil du bist da sozusagen ja auch als Produzent mittendrin.
Ja, ich glaube, was ich eigentlich eine gute Erneuerung in linken, queer-feministischen Spaces finde, ist, dass es häufiger wird, dass sich Menschen mit Pronomen vorstellen. Ich glaube, dass das ein effektiver Weg ist, um mit der Konvention zu brechen, dass Geschlecht am äußeren Erscheinungsbild von Personen abgelesen wird. Und ich glaube, es schafft auch Sichtbarkeit für die Existenz von nicht-binären Personen, die weder er noch sie Pronomen verwenden, was jetzt nicht heißt, dass das auf jede nicht-binäre Person zutrifft. Und generell stehe ich experimentellen Verwendungsweisen von Sprache sehr positiv gegenüber. In meiner Masterarbeit untersuche ich zum Beispiel auch trans-emanzipatorische Sexualsprache und Genitalbezeichnungen, die von Transpersonen verwendet wird, um in einer affirmierenden Weise über ihre Körper zu sprechen. Genau, ein bisschen ambivalente Haltung habe ich zu Sprachverboten oder Geboten. Also ich finde es natürlich absolut peinlich, wenn mancherorts vorgeschrieben wird, dass nicht gegendert werden darf. Andererfalls, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in Deutschland wurde jetzt vor ein paar Tagen entschieden, dass es nicht verboten wird, eine Transfrau als Mann zu bezeichnen. Das ist dann wieder ein Sprachverbot, das ich befürwortet hätte, wenn man da überhaupt von Sprachverbot sprechen möchte oder einfach von Beleidigung.
Das ist so absurd. So, die Leute wollen ein binäres System. Dann sagt man, okay, es gibt ein binäres System. Mir ist schon klar, es ist nicht so einfach, wie es scheint. Und es gibt Transpersonen, die nicht binär sein wollen und so. Also da gibt es gar nicht so viel Vereinfachung. Aber meistens ist es dann doch ja so, dass Transfrauen Frauen sein wollen und Transmänner Männer. Und also da ist eine Binarität drin, die einfach ist und die heterosexuelle Leute, die sich darüber aufregen, dass das ja alles so schwierig ist, ist es nicht so schwer. Also ich verstehe, weißt du, was ich meine? Das treibt mich, also das finde ich.
Aber es berührt vielleicht auch eher die Frage von Gewalt und Diskriminierung. Also es geht da ja schon immer darum, jemanden zu etwas zwingen zu wollen, das die Person eigentlich nicht möchte. Oder auf etwas reduziert zu werden, ist, glaube ich, auch ähnlich schlimm. Die Thematik einfach für einen gewaltförmigen Umgang zu verwenden, das gibt es, glaube ich, nach wie vor. Also die Frage des Misgenderns ist ja, glaube ich, oft eine Frage der absichtsvollen Verletzung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass im Fall von der Gerichtsverhandlung in Deutschland, also das betrifft sicher Menschen, die das aus transfeindlichen Absichten machen, Transfrauen als Männer zu bezeichnen. Ich hatte auch schon Auseinandersetzungen gehabt mit Uni-Professoren von mir, die das jetzt nicht aus einer boshaften Absicht gemacht haben, aber die auch über TranswissenschaftlerInnen, die wir in der Lehrveranstaltung behandelt haben, dann für Transfrauen männliche Geschlechtszuschreibungen verwendet haben. Und wenn man sie dann darauf hingewiesen hat, gemeint haben, ja, das würde ja einen relevanten Teil der Person wegnehmen, wenn man das verschweigen würde, dass die Person trans ist und mal ein Mann war. Ne? Diese
Cornell zum Beispiel. Ne?
Genau, ich glaube, es war sogar Cornell.
Als Mann auch veröffentlicht hat und natürlich auch nicht alle Bücher, die vorher erschienen sind, haben jetzt ein neues Cover oder eine neue Bezeichnung. Ja, ich glaube, das ist so ein Klassiker. Ich finde es ja manchmal tatsächlich auch in einer politischen Hinsicht fraglich, welche Begrifflichkeiten uns das politische Anliegen wirklich besser umfassen? Ist es mehr so eine Queer-Perspektive? Ist es mehr so eine Nicht-Binarität? Weil das Nicht-Binäre würde vielleicht ein umfassenderer Begriff sein, weil ich im Sinne von Haraway geht es da nicht nur um Geschlechtsidentitäten, sondern könnten wir noch ganz viele andere binäre Zuordnungen dadurch in Frage stellen, die unser gesellschaftliches Zusammenleben irgendwie strukturieren. Wo stehst du da gerade so? Welche Begrifflichkeiten findest du am ehesten brauchbar, um einer Welt, wie wir uns sie eher wünschen würden, ein bisschen näher zu kommen oder die besser beschreibbar zu machen?
Ich glaube, ich bin ein Fan von unterschiedlichsten Begrifflichkeiten und ich mache es auch eher von den Selbstbezeichnungen, die Personen für sich verwenden, abhängig, wie ich dann über die jeweilige Personengruppe spreche. Also ich glaube, ich finde es hilfreich, dass wir mittlerweile Begriffe wie nicht-binär haben. Ich finde es aber auch sinnvoll, wenn Gruppen manchmal größere Zusammenschlüsse bilden, wie jetzt LGBTIQ oder auch Flinter, wobei es da auch viel Kritik an der Bezeichnung gibt. Also ich glaube, es ist dann sehr situationsbezogen, was die passende Begrifflichkeit ist.
Was ist deine Kritik am Flinter-Begriff?
Also ich habe eine sehr ambivalente Haltung zum Flinter-Begriff. Ich glaube, dass es in einigen Situationen durchaus Sinn macht, alle Personen, die aufgrund des Geschlechts diskriminiert werden, zusammenzufassen. Ich glaube aber auch, dass Flinter sehr inflationär verwendet wird und auch oft falsch verwendet wird, wenn Menschen eigentlich über beispielsweise alle Personen, die von Menstruationsarmut betroffen sind, sprechen wollen, dann Flinter verwenden, obwohl das eigentlich in dem Kontext keinen Sinn macht und man am besten einfach von menstruierenden Personen sprechen sollte.
Ja.
Also meine Kritik ist eigentlich an der häufig falschen Verwendung von Flinter.
Aber dann ja auch ein bisschen am Fokus, oder? Also Kontext eher.
Genau.
Ja.
Ich würde sogar sagen, dass es auch in Bezug auf Femizide ein schwieriger Begriff ist, weil es ja schon sehr stark um ein misogynes Element geht in dieser Form der Gewalt, was nicht heißt, dass nicht andere Personengruppen auch von Gewalt betroffen sind und von Gewalt sowohl in Beziehungen als auch im öffentlichen Leben betroffen sind. Aber wenn wir von Femiziden sprechen, ist es auch relativ schwierig, da so einen Umbrella-Begriff zu nehmen, weil man eigentlich was anderes damit ausdrücken will. Und da berührt das vielleicht so ein bisschen die Frage von Sprachgeh- und Verboten, weil ich würde mal annehmen, dass es schon auch oft eher die Vorsicht ist, ja niemanden zu vergessen und niemanden sozusagen unbesprochen oder unbenannt zu lassen vielleicht.
Ja, stimme ich voll zu. Mir wurde mal erklärt tatsächlich, dass es auch voll wichtig ist, Transmorde als Transmorde zu bezeichnen, weil es eine ganz andere Form auch von Gewalt ist und nochmal eine andere Form des Hasses auch. Ich glaube, der Femizidbegriff kann unterschiedlich sein, also auch die Auslegung, ob jetzt Frauen, die Frauen umbringen, auch ein Femizid begehen, finde ich persönlich ja, weil ich finde Gewalt und diese Form von Gewalt ist unglaublich patriarchal und männlich und passiert aus einem Machtgefälle, passiert aus diesen patriarchalen Strukturen, die aufgebaut werden, wo ja Frauen auch drinstecken, wir sind da ja nicht frei von. Und weil das halt so ein Begriff ist, der so ein ganz bestimmtes Muster halt auch bezeichnet, wurde mir halt erklärt mal, dass es eben genauso wichtig ist, anzuerkennen, dass Transmorde auch ein ganz bestimmtes Muster haben und auch eine ganz bestimmte Art von Hass eben. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Ich habe auch schon viele Diskussionen zu Begrifflichkeiten rund um Femizide geführt, auch wo Argumente gekommen sind, dass ja auch manche nicht-binäre Personen aufgrund von misogynen Gesellschaftsstrukturen ermordet werden, zum Beispiel wenn sie für Frauen gehalten und als Frauen wahrgenommen werden. Ich finde es auch wichtig, dass Transmorde als Transmorde benannt werden, auch für die Statistiken. Ich finde es auch wichtig, dass man bei Morden an Transfrauen beides sieht. Also, dass es ein Femizid ist und ein Mord an einer Transperson.
Ja.
Und wir sehen das ja auch statistisch. Transfrauen sind mit überragender Mehrheit am häufigsten die Opfer von transfeindlichen Morden. Also, auch da spielt Misogynie eine große Rolle.
Ja, voll.
Also wir haben es ja, wir haben jetzt ein bisschen berührt, diese Frage von Individuum und Organisierung und Kollektivität und Kooperation. Und das andere ist aber, was mich immer wieder in letzter Zeit umtreibt, ist dieser alte Slogan eigentlich, das Private ist politisch. Und mir ist das zunehmend unklar, was damit gemeint ist, weil ich habe wirklich oft das Gefühl, dass nicht jeder meiner jeweils eigenen Spleens oder Neurosen schon als politisch zu bezeichnen ist. Wie siehst denn du das?
Ich glaube schon, dass viele meiner privaten und persönlichen Gespenster politisch sind. Ich merke zum Beispiel immer wieder, wie meine Handlungen durch internalisierte Transfeindlichkeit auch mit beeinflusst werden. Ich glaube, dass oft schlechte Politik gemacht wird, weil die Themen, über die PolitikerInnen sprechen und Entscheidungen treffen, nicht mit ihrem Privaten zu tun haben. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass eine direkte Betroffenheit vorhanden sein muss, sondern ich glaube, dass viele PolitikerInnen im Nationalrat sitzen, die sich noch nie mit einer Transperson unterhalten haben. Und ich finde, das merkt man dann auch in so grottigen Debatten, wie wir sie neulich bei der Nationalratssitzung hatten, wo es über Transpersonen im Frauensport ging. Und ich fühle mich von politischen Parteien, auch teilweise von Linksorientierten, als Transperson oft miserabel vertreten. Und ich glaube, das ist, weil oft der Austausch mit Trans-Selbstorganisationen fehlt.
Finde ich beides wichtig, dass es auf der einen Seite um diese Politik in erster Person geht, die aber gleichzeitig in einem politischen Anspruch ja trotzdem Relevanz für alle hat. Also das war so ein bisschen das Spannungsfeld, das ich versucht habe einzufangen. Also wenn ich von persönlichen Gespenstern, du hast vorhin auch gesagt, es ist immer so eine Wechselwirkung, ja, aber die Frage im Austausch dann mit anderen, schärfen sich dann manche Dinge auch und werden nicht mehr nur zu meinem eigenen, sondern dann gibt es eben zum Beispiel eine Interessensvertretung von mehreren und dann wird die Sache schon wieder vielfältiger und nicht so eng.
Ja, gleichzeitig Sprache schafft Bewusstsein, gell? Und also gleichzeitig aber auch Austausch und Beziehungen und persönliche Erfahrungen schaffen auch Bewusstsein. Mir wäre dazu jetzt eine relativ naive Frage noch eingefallen, ob es Momente gibt oder Spaces, wo du einfach nur du sein kannst, also wo du keinen Bildungsauftrag hast, wo du nicht für deine Existenz kämpfen musst, wo du nicht irgendwie irgendwas verteidigen musst, also wo du einfach nur Manuel sein kannst.
Ja, ich hoffe, dass ich in 2 Wochen an so einen Ort reisen werde. Mein Transverein organisiert nämlich zum ersten Mal ein Camp für Transpersonen. Und ich habe mich aber bewusst nicht fürs Organisationsteam für dieses Camp gemeldet, sondern ich möchte dort einfach nur als Teilnehmer hinreisen und entspannen. Und ich hoffe, durch die Abgeschiedenheit und durch die Umgebung ausschließlich mit anderen Transpersonen, dass ich da tatsächlich dann einfach mal ich sein kann, ohne Bildungsauftrag. Wobei, mir fällt schon wieder ein, dass ich mich für die Organisation von einem Gesprächskreis gemeldet habe.
Ja, ja, das ist, ja, das, ja, voll. Man möchte es, aber es funktioniert immer nur so 90%.
Genau.
Ja. Also zurück zur Pride-Frage. Wir haben in unserem Hot Take, habe ich vorhin schon so ein bisschen erzählt, ja gesagt, dass für manche Menschen Pride is a riot, dass es für manche Menschen 365 Tage im Jahr der Fall ist und deswegen es relativ wichtig ist, dass Menschen selber entscheiden können, ob die Vienna Pride für sie eine Party ist oder eine Demonstration oder ja. Wie siehst du das?
Ich gebe dir da voll recht und manchen Queers gönne ich es auch sehr, dass sie die Pride als Party sehen.
Ja.
Ich glaube, ich habe damit selber aktuell Schwierigkeiten. Also ich war dieses Jahr auch nur sehr kurz auf der Pride und bin dann gegangen, weil ich diesen Partycharakter gerade nicht so gut aushalte. Also ich hatte auf der Parade so einen Moment der Realisation, dass ich hier mit super vielen Menschen bin, die zum Feiern hier sind. Und nicht um für Transrechte zu demonstrieren. Mhm. Und wie vorhin gesagt, es gibt wirklich viele Queers, denen ich das gönne, die Pride als Party zu sehen.
Yeah.
Aber es gibt auch viele cis-hetero-Menschen und cis-Queers, denen ich das nicht gönne, so viel Raum einzunehmen auf einer eigentlich Demonstration. Und ich glaube, mir ist das auch dieses Jahr so sehr stark aufgefallen, weil ich in den Jahren zuvor eigentlich immer eine Fußgruppe selbst organisiert habe, die so explizit die Rechte von trans-internichtbinären Personen zum Thema hatte. Und es macht mich, glaube ich, auch irgendwie traurig zu sehen, wie viele Menschen auf die Regenbogenparade gehen und wie wenige Menschen an der Demonstration zum Trans Day of Remembrance teilnehmen, also dem Gedenktag für Menschen, die aufgrund von transfeindlicher Gewalt ermordet wurden.
Ja, das kann ich gut verstehen. Was würdest du dir wünschen von so Allies, die auf die Pride gehen? Also was wäre so der Verbesserungswunsch an diese Person?
Ich glaube, ich würde mich aktuell dort wesentlich wohler fühlen, wenn es tatsächlich mehr Protestcharakter hätte. Mhm. Ich würde mich auch freuen, wenn so meine eigene Community, also jetzt die Queer-Community im breiteren Sinn, mehr Ahnung von den Anliegen von Transpersonen hätte. Also ich finde es richtig wild, auf wie vielen queeren Veranstaltungen ich schon war, wo nicht drauf geachtet wurde, dass es Toiletten für nicht-binäre Personen gibt.
Mm, yeah.
Oder auch Veranstaltungen für schwule Männer, wo Transmänner explizit ausgeschlossen wurden. Also das frustriert mich einfach insgesamt an unserer Community.
Ja, das ist richtig arg, das hast du in der Vorbereitung erzählt. Und ich weiß, dass du online auch dazu viel aktiv bist, dass Transmänner so häufig auch so voll auch aus der Clubszene so ausgeschlossen werden, aus so schwulen Clubs und so. Und das finde ich also sehr arg. Also man kämpft ja schon irgendwie für Freiheit und man kämpft für Queerness. Und das sollte ja schon irgendwo für alle gelten.
Ja.
Und nicht nur für die eigene Identität, oder?
Schwule Männer können ziemlich misogyn sein.
Ja.
Also würde ich jetzt mal vermuten.
Misogyn und transexkludierend.
Ja.
Ich glaube, das ist auch.
Ich glaube sogar, dass das connected ist. Ne?
Ja.
Ja. Und es sind halt auch männlich sozialisierte Leute. Also das darf man in einer patriarchalen Gesellschaft, also auch das darf man nicht ganz vergessen. Ne? Also das Recht sozusagen Ein- und Ausschlüsse selbstverständlich vorzunehmen, ist halt auf der Seite, also auf einer machtvolleren Position einfacher. Und wenn ich noch eins anfügen darf, weil du hast ja auch schon mal erwähnt, dass der Anspruch an Feministinnen natürlich zu Recht in Bezug auf Trans-Inklusion gestellt wird, aber weniger in einem politischen Sinne auch an die Gay-Community?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man auch einfach daran, wie viele frühere Frauenpartys oder Lesbenpartys mittlerweile zu Flinterpartys geworden sind, um auch nicht-binäre lesbische Personen zu inkludieren beispielsweise. Und wie wenige Veranstaltungen für schwule Männer sich sprachlich in irgendeiner Weise zu der Inklusion von Transmännlichkeiten geäußert haben. Und ich glaube, das ist auch das Hauptproblem, dass Cis-Männer, auch wenn sie schwul sind, oft nur für Cis-Männer kämpfen.
Und nicht unbedingt feministisch sind. Ich darf die abschließende Frage stellen. What's your secret anti-feminist guilty pleasure, lieber Manuel?
Ja, mein secret pleasure sind, glaube ich, ich habe in der Vorbereitung über diese Frage nachgedacht. Und ich glaube, es sind Gender-Stereotype, Rollenspiele in der Küche. Ich bin ja in einer queeren Beziehung mit einer Person, die sich als irgendetwas zwischen queerem Cis-Mann und Genderfluid bezeichnet. Und manchmal machen wir uns einen Spaß draus, ein traditionelles, heteronormatives Ehepaar zu spielen. Und dann ist er mein Frauchen und kocht für mich, während ich auf der Couch sitze und zusehe.
Das ist sehr gut. Das finde ich sehr gut.
Ich fand es jetzt urschön, dass du gesagt hast, wir machen uns einen Spaß draus und wir spielen das. Ne? Weil ich glaube, diese Frage von Performativität und ein Spiel mit bestimmten Rollen, also wir sind ja nicht immer im Kampfmodus, ne? Man kann ja tatsächlich auch eine Rolle performen und das genießen.
Machen wir jetzt Schluss.
Ja, machen wir jetzt Schluss. Toll. Danke dir, Manuel.
Voll gerne.